immer wieder deine Hilfe erbitten dürfen und dann auch damit rechnen dürfen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bitten dich, dass wir Licht bekommen für unsere Fragen. Wir bitten dich, dass du durch den Geist uns schärfst und uns festigst. Danke, Herr, dass du der bist, der uns hineinführt, dass wir nicht auf uns angewiesen sind. Leite uns heute Abend. Amen. Amen. Römer Kapitel 3, Vers 27. Wir hatten jetzt in Kapitel 3 das zweite Hauptthema begonnen. Es geht jetzt über das Heil. Das wird jetzt erklärt, wird jetzt der Inhalt, das Wesen des Heils wird jetzt dargestellt. Das erste in Kapitel 3, Vers 21 bis 31, Groß A, die Beschreibung des Heils, es ist allein aus Glauben. Wir haben die ersten Verse gelesen bis Vers 26 und wir wollen jetzt die Verse 27 bis 31 lesen. Die Erlösung in Christus schließt jedes menschliche Rühmen aus. Lesen wir, möchte jemand vorlesen, 27, Kapitel 3, Vers 27 bis 31.
Wo bleibt also das Rühmen? Es wurde ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wir rechnen also, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ist er Gott allein den Juden? Nicht auf derer, die von den Völkern sind? Ja, auf derer, die von den Völkern sind. Da ist doch ein Gott, ist der Rechte. Rechtfertigen wird die Beschneidung aus Glauben und die Unbeschnittenheit durch den Glauben. Beseitigen wir also das Gesetz durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir richten das Gesetz auf.
Danke. Niemand hat Anspruch auf Ruhm. Kein Mensch kann sich rühmen. Die Erlösung in Jesus Christus schließt das aus. Wo bleibt also das Rühmen? Das ist ausgeschlossen, sagt der Apostel. Wenn wir Werke tun würden und wenn es auf Werke ankäme, dann könnten wir uns rühmen und sagen, ja, Herr Jesus, wir beide waren gut, oder? Du und ich, wir haben es geschafft. Nein. Es wird Christus allein aller Ruhm zukommen an jenem Tage und auch heute schon. Also, wir rechnen also, Vers 7 und Vers 28, wir rechnen also, ein Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt ohne Werke des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes sind die Werke, durch die man versucht, vor Gott gerecht zu werden. Der Glaube ist nicht ein Werk des Gesetzes. Der Glaube steht ja gerade im direkten Gegensatz zu Gesetzeswerken, oder? Also wir dürfen hier nicht meinen, der Glaube, das sei auch etwas, was ein menschliches Werk wäre. Nein, der Glaube, der ist gefordert. Das müssen wir tun. Das ist ja gerade das Einzige, was wir tun dürfen. Wir dürfen uns völlig auf Jesus Christus verlassen. Das ist kein Gesetzeswerk. Es ist eine wunderbare Sache, dass wir vertrauen dürfen auf einen Gott, der das Heil in Jesus Christus uns schenken möchte. Jetzt müssen wir es aber auch annehmen. Das Annehmen, das ist der Glaube, ist die Hand, die sozusagen sich ausstreckt und das die angebotene Gabe annimmt. Von daher ist es nicht ganz richtig, wenn man sagt, Herr, ich danke dir, dass du in mir den Glauben gewirkt hast. Das ist nicht, so lehrt es die Schrift nicht. Natürlich danken wir dem Herrn, dass wir überhaupt glauben dürfen, dass er alles geschenkt hat. Ja, natürlich dürfen wir glauben, aber wir müssen auch glauben, bitte. Wir müssen. Und wehe dem, der es nicht tut, oder? Es liegt in der Verantwortung des Menschen. Natürlich ist Gott der um unsere Seelen wirbt und in uns wirkt und alles Mögliche tut. Aber einen Punkt kann er uns nicht abnehmen. Das ist der Punkt der Entscheidung. Die Entscheidung, die liegt schon bei dir, sagt Gott. Das war bei Adam ja auch so, oder? Adam konnte nicht sagen, ja Herr, du hast gemacht, dass ich da jetzt von dem Baum gegessen habe. Das hast du gemacht. Oder? Nein, Gott hat dem Adam das vor Augen gestellt und gesagt, schau, du kannst jetzt entscheiden. Entweder isst du von dem Baum, von dem verboten ist, oder nicht. Aber das liegt jetzt bei dir. Die Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen. Die will Gott natürlich nicht abnehmen. Also, aber zurück. Also, wir rechnen also, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das Einzige, was der Mensch zu tun hat, ist der Glaube. Die Schrift spricht von Buße und Glaube. Das sind, aber jetzt, hier ist nicht das Thema die Buße, hier ist das Thema der Glaube. Denn, es geht ihm ja jetzt darum, dass er darstellen möchte, was muss der Mensch jetzt tun, was ist... Später in Kapitel 10 spricht er dann schon noch von der Buße. Oder von zwei Dingen. Das Herz. Etwas muss ich mit dem Herzen machen, aber etwas muss ich auch mit dem Mund tun. Ich muss mit dem Herzen glauben, aber mit dem Mund muss ich bekennen. Herr, Jesus, rette mich. Das macht man mit dem Mund. Ja? Man bekennt Jesus als Herrn und man ruft zu ihm. Jeder, der ihn anruft, wird gerettet werden. Also da kommen wir noch hin. Vers 29, ist er Gott allein der Juden? Natürlich nicht. Gott ist ein Gott aller Menschen. Und deshalb ist das Heil für alle Menschen. Und deshalb sind in der Ewigkeit die Erlösten alle zusammen. Alttestament, Neues Testament. Alle Erlösten, eine große Schar. Gott will, dass beide, die Juden und die Heiden, auf dieselbe Weise gerettet werden. Ein Gott, der rechtfertigen wird, die Juden, die Beschneidung, aus Glauben und die Unbeschnittenheit durch den Glauben. Kraft des Glaubens. Beseitigen wir also das Gesetz? Nein, das Gesetz beseitigen wir nicht. Das Gesetz ist ja gut, das Problem ist nicht das Gesetz. Aber wir auf keinen Fall... Ja, sondern wir richten das Gesetz auf, wir bestätigen das Gesetz. Wir, einerseits hat ja das Gesetz von dem Messias gesprochen, dass er kommen wird und so weiter. Und zweitens, das, was das Gesetz verlangt, gerade das wird erst möglich zu erfüllen durch Jesus Christus. Das wird in Kapitel 8 das Thema sein. Kommt nach der Reihe, schön langsam. Er kommt also darauf noch zurück, was er hier sagt. Nein. Gerade das, was das Gesetz verlangt, wird fordert, wird erfüllt, aber auf eine andere Weise. Kapitel 8, die ersten Verse. Kapitel 4. Jetzt wird er einiges aus dem Alten Testament, einige Verse aus dem Alten Testament bringen. Er wird jetzt zeigen, dass schon im Alten Testament das Heil bezeugt wurde. Er wird vor allem von Abraham sprechen, auch ein bisschen ein Beispiel auch von David. Und wird dann dies anhand der alttestamentlichen Beispiele etwas über das Wesen des Heils erklären, wie man gerettet wird. Nicht aus Werken, sondern durch Glauben. Das wird jetzt also aus dem Alten Testament bestätigt. Also zuerst zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Das erste Beispiel, also die beiden Beispiele heißen Abraham und David. Er nimmt ganz besondere Leute aus dem Alten Testament, nicht irgendeine Tante Hefziba oder sonst wer, sondern er nimmt den Abraham, den Glaubensvater, und er nimmt David, den König, Stammvater und den König. Der Abraham, also ist ein anerkannter Gottesmann aus dem Alten Bund. Und das ist ein gutes Beispiel, dass das schon im Alten Testament auf das Evangelium bezeugt wird und wie man gerettet wird. Es ist ein Beispiel davon, dass Nicht-Israeliten durch Glauben gerettet werden, also Unbeschnittene durch Glauben gerettet werden, gerecht werden. Und David, das ist ein Beispiel dafür, dass Israeliten ohne Werke gerecht werden. Also Abraham ein Beispiel, dass Nicht-Israeliten durch Glauben gerecht werden. Und David ein Beispiel, dass Israeliten ohne Werke gerecht werden, ebenfalls durch den Glauben. Möchte jemand bitte vorlesen die Verse 1 bis 8?
Was sollen wir also sagen, dass Abraham unser Vater gefunden habe nach dem Fleisch? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er Ruhm, jedoch nicht bei Gott. Denn was hat die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber dem, der arbeitet, wird der Lohn nicht nach Gnade gerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Aber dem, der nicht arbeitet, aber an den glaubt, der den Erbfurchtslosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gleich wie auch David die Seligkeit des Menschen ausspricht, wenn Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet. Selige sind die, deren Gesetzeswidrigkeit sind vergeben und der Sünden bedeckt wurde. Ein Seliger ist der Mann, dem der Herr die Sünde gar nicht anrechnet. Mhm.
Zuerst die Frage, was sollen wir also sagen, was Abraham, unser Vater, gefunden habe nach dem Fleisch? Denn wenn Abraham aus Werken, also die Frage ist, hat er aus Werken die Gerechtigkeit gefunden oder nicht? Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt würde, Vers 2, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, dann hat er Ruhm, jedoch nicht bei Gott. Er wurde aber nicht aus Werken gerechtfertigt. Er hat keinen Ruhm. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm, also Paulus zitiert hier diesen bekannten Vers aus 1. Mose 15 und Vers 6. Das war an dem Tag, als Gott einen Bund schloss mit Abraham. Dort, wo dann Gott dem Abraham gesagt hat, so Abraham, jetzt leg das Opfer, diese Opfertiere, da legt die in einer Reihe auf, paarweise, und mach in der Mitte einen Gang. Das war so die Sitte beim Bundesschluss, oder wenn ein Bund geschlossen wird, zwei Partner einen Bund schließen, dann hat man die Opfertiere aufgelegt, paarweise, die Glieder der Tiere auseinandergenommen, aufgelegt, und dann sind beide in der Mitte hindurch gegangen, um zu zeigen, so, wir halten den Bund, und wenn wir den Bund nicht halten, dann soll es uns so gehen wie diesen Tieren, ja, wie diesen Tieren, dann sollen wir tot sein. Ja. Also wir brechen den Bund nicht. Das war eine Bekräftigung für den Bund. Aber da sind beide Parteien durchgegangen. Aber dort ist nur Gott durchgegangen. Gott hat dem Abraham gesagt, schau, ich gehe da durch. Ich halte meinen Bund. Dich lege ich schlafen. Und er wollte dadurch bekräftigen, dass Gott einen Bund schließt mit Abraham und dass er diesen Bund, dass dieser Bund ein Verheißungsbund ist, eine Verheißung, ein Versprechen, das Gott tun wird. Und da, an diesem Tag, bevor dieser Bundesschluss war, da heißt es, hat Gott dem Abraham versprochen, dass er ihm einen Nachkommen geben wird und dass die Nachkommenschaft groß sein wird und dass dieser Sohn, der wird erben. Und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn und sagt, ja, gut, ich glaube, dass es einen Sohn geben wird, einen Nachkommen, der alles erben wird und dass Gott zu seiner Verheißung entstehen wird. Und Gott rechnete denn diesen Glauben Abrahams ihm an als Gerechtigkeit, rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Also das zitiert hier der Apostel Paulus, diese Sache, diesen Vers aus 1. Mose 15. Und dann sagt er, schau, der Abraham hat geglaubt und Gott hat ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber wenn jemand Werke tut, arbeitet, ja, schuftet, dem wird der Lohn gegeben, aber nicht nach Gnade, sondern der hat ihn verdient. Also wenn jemand geschuftet hat, gearbeitet hat, Werke getan hat, dann kommt er dann zu dem, dem er gearbeitet hat und sagt, so, jetzt möchte ich meinen Lohn. Und ich möchte, dass du mir den Lohn jetzt gibst. Da hat er ein Recht. Aber bei Abraham ist das nicht so. Abraham hat nicht Werke getan, sodass er jetzt von Gott etwas fordern könnte. Nein. Dem, der nicht arbeitet, dem, der arbeitet, wird der Lohn nicht nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit zugerechnet. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt, Vers 4, aber dem, der arbeitet, wird der Lohn nicht nach Gnade gerechnet, sondern nach Schuldigkeit, aber dem, der nicht arbeitet, aber an den glaubt, der den Ehrfurchtslosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, es ist hier ganz klar, Abraham hat nicht gearbeitet, sondern hat geglaubt an den Gott, der Menschen rettet, die ferne sind von Gott, der Menschen rechtfertigt, allein aus Glauben, nicht wegen der Werke. So wird also der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und genauso ist es auch bei dem David. Vers 6 bis 8, jetzt kommt David als Beispiel. David kann diese Wahrheit bestätigen, sagt Paulus, gleich wie auch David die Seligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet. Und dann zitiert der Apostel den Psalm 32, Selige sind die, deren Gesetzwidrigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt wurden. Ein Seliger ist der Mann, dem der Herr Sünde gar nicht anrechnet. Also, hier ist ein klarer Beleg aus dem Leben Davids, dass es nicht um Werke geht. Selig sind die, denen die ihre Sünden, ihre Gesetzwidrigkeiten vergeben sind. Nicht, weil sie irgendwas geleistet hätten. Vergeben. Die Gerechtigkeit ist unabhängig von den Werken. Das wird hier in diesen Versen betont. Abraham wurde ein Gerechter, nicht aus Werken, und David kann es bestätigen, bei ihm ebenfalls. Das ist sehr deutlich hier. Und dann die zweite Sache, zweiter Punkt, in Versen 9 bis 12. Die Gerechtigkeit ist unabhängig von der Beschneidung. Und jetzt kommt er gerade nochmal, gehen wir gerade nochmal zu dem David und zu dem Abraham zurück, sagt Paulus. Nicht nur unabhängig von Werken ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die geschenkte Gerechtigkeit, ist auch unabhängig von Beschneidung. Zuerst das Zitat Davids, Vers 9. Diese Seligkeit, von der David sprach, oder? Diese Seligkeit, von der David sprach, die aus Vergebung kommt. Kommt sie auf die Beschneidung, das heißt auf die Juden? Oder auch auf die Unbeschnittenheit, das heißt auf die Heiden? Denn wir sagen doch, dass der Glaube dem Abraham gerechnet wurde zur Gerechtigkeit. Kommt diese Seligkeit auch auf die Heiden? Ja, was war Abraham? War er ein Heide oder war er ein Jude, als er gerecht gesprochen wurde? Was war er? Ein Heide. Nur die Juden sind beschnitten. Er war noch nicht beschnitten, das war kein Jude. Er war ein Heide. Unbeschnittener Heide, der wurde gerecht gesprochen. Zu dem Zeitpunkt, da 1. Mose 15. Also, sagt Paulus, das ist doch ganz klar, ist eine Bestätigung, dass die Rechtfertigung unabhängig ist von der Beschneidung. Es folgt jetzt ein Argument aus dem Leben Abrahams. Das tut er jetzt nochmals ausführen. Er ist sehr beflissen, dass seine Leser das alle verstanden haben. Wie also wurde ihm der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet? Wie also wurde er ihm gerechnet? Als er in der Beschneidung war oder als er in der Unbeschnittenheit war? Also als er noch schon Jude war sozusagen, schon beschnittener war oder unbeschnittener. Na, eben nicht in der Beschneidung, sondern in der Unbeschnittenheit. Und er empfing ein Zeichen, nämlich die Beschneidung. Er empfing ein Zeichen, die Beschneidung. Ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Also man könnte auch übersetzen, er empfing als Zeichen die Beschneidung, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er in der Unbeschnittenheit hatte. Also die Beschneidung war nur ein Siegel, war nur sozusagen nachträglich ein Zeichen. Glauben hatte er vorher schon und gerecht gesprochen hat Gott ihm auch schon vorher. Und dann, jetzt kommt die Anwendung, Vers 11 und 12. Und er, Vers 11 haben wir schon gelesen, empfing ein Zeichen, die Beschneidung, ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er in der Unbeschnittenheit hatte, um Vater all derer zu sein, die in der Unbeschnittenheit glauben. Der soll ja der Vater sein, der Vater eines großen Volkes. Und zwar ein Vater der Unbeschnittenen, so wie er selber unbeschnitten war. Und zwar solchen Unbeschnittenen, die glauben, so wie er glaubte. Also um Vater aller zu sein, die in der Unbeschnittenheit glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Also jetzt haben wir, die Juden haben immer gesagt, der Abraham ist der Vater der Beschnittenen, der Abraham ist der Vater der Juden. Unser Vater, sagt er, Moment, er ist der Vater der Heiden. Da werden die gestaunt haben, als sie das gelesen haben. Aber es stimmt, oder? Er war der Vater der, er war ja noch gar nicht beschnitten. Also ist er doch ein Vater derer, die genauso glauben wie Abraham. Und Vater der Beschneidung auch. Denen, die nicht aus der Beschneidung allein sind, sondern auch in den Fußstapfen des Glaubens, in den Fußspuren des Glaubens leben. Ja. Er sagt hier, ein Vater der Beschneidung denen, die nicht aus der Beschneidung allein sind, sondern auch denen, die sich nach den Fußspuren des Glaubens ausrichten, den unser Vater Abraham in der Unbeschnittenheit hatte. Also er sagt, schau, Abraham ist der Vater der Heiden, das ist jetzt ganz klar, Vater der Beschnittenen, die gläubig sind. Und er ist aber auch der Vater der Juden, aber nicht aller Juden, nur der Juden, die beschnitten, die glauben. Also wer darf, sagt, wenn Paulus jetzt so seine Freunde vor sich hätte, so wird er jetzt gefragt, wer darf also jetzt Abraham seinen Vater nennen? Ja, alle gläubigen Heiden und alle gläubigen Juden. Alle gläubigen Heiden und alle gläubigen Juden dürfen, also alle Heidenchristen und alle Judenchristen, dürfen Abraham als ihren Vater nennen. Und interessant, in Galater 3, Vers 28 und 29 sagt er was Ähnliches. Darf ich hier noch zitieren? Galater 3, Vers 28 und 29. Es ist da nicht Jude noch Grieche, es ist nicht Sklave noch Freier, es ist nicht männlich und weiblich, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Aber wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same. Ihr seid die Nachkommenschaft. Und er ist der Vater. Nicht die Juden, spricht er zu den Christen. Alle, ihr, die Gläubigen. Ihr seid Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. So wird also jetzt Abraham auch der Vater der Heidenchristen sowie der Judenchristen. Und ihr seid Erben. Die Heiden erben das Gleiche. Die Heidenchristen erben das Gleiche wie die Judenchristen. Die Juden waren stolz. Wir sind jetzt die, die treu geblieben sind dem Messias. Wir erben jetzt sozusagen alle jüdischen Verheißungen. Wir kriegen sie. Und jetzt sagt er, Moment, die Heidenchristen auch. Die kriegen das auch mit, was ihr bekommt. Wir bekommen alle das Gleiche. Glauben wir bitte ja nicht, dass im Himmel eine judenchristliche Gemeinde ist oder eine Judengemeinde ist, das sind die Erlösten der Juden und dann die Erlösten der Heiden. Nein. Ja, aber vielleicht die alttestamentlichen auf der einen Seite und die neutestamentlichen auf der anderen Seite. Gibt es auch Christen heute, die sagen, im Himmel gibt es zwei Gruppen, die einen sind die neutestamentlichen, das sind dann die Besonderen und die anderen sind nur die Altesten. Das ist nur der Abraham und der Mose und der David, das sind nur die Kleinen. Nein. Wir sind alle in der gleichen Gruppe. Alle empfangen das gleiche Erbe. Das Jerusalem, das neue Jerusalem ist nicht geteilt. Jetzt ist Jerusalem geteilt, oder? In dieser Welt. Aber das neue Jerusalem ist nicht geteilt. Ja, zurück zum Text. Kapitel 4, Vers 13. Das nächste, jetzt kommt der nächste Punkt hier, dritter Punkt. Die Gerechtigkeit ist nicht nur unabhängig von den Werken. Die Gerechtigkeit ist nicht nur unabhängig von der Beschneidung. Die Gerechtigkeit ist auch unabhängig vom Gesetz. Welche Rolle spielt also jetzt das Gesetz bei der Rechtfertigung des Menschen? Was für eine Rolle spielt das Gesetz dabei? Paulus sagt, die Gerechtigkeit bekommt man nicht durch das Gesetz. Der Abraham bekam die Gerechtigkeit auch nicht durch das Gesetz. Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung zuteil, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also nicht durch das Gesetz hat Abraham die Verheißung bekommen, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit hat Abraham die Verheißung bekommen. Weil Abraham glaubte, deshalb hat Gott ihn gerecht gesprochen, und deshalb hat Gott gesagt, ja, dir gebe ich's. Dir gebe ich alles. 1. Mose 17, Vers 4 und 5 darf ich zitieren. Siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge von Völkern werden. Und nicht soll hinfort dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Völkern habe ich dich gemacht. 1. Mose 17, Vers 4 und 5. Paulus sagt hier, der wird der Erbe der Welt werden. Der wird die ganze Welt erben, eine Menge von Völkern. Er wird der Glaubensvater sein, sozusagen. Und dann, Vers 14 und 15, warum ist diese Sache so wichtig? Denn, wenn die vom Gesetz, also die Juden, oder? Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, ist der Glaube leer. Nichts wert, nichtig, sagt es. Ist der Glaube nichtig, leer gemacht, ausgeleert, fertig, nichts nutze. Wenn die vom Gesetz, wegen dem Gesetz Erben sind, nein. Was soll dann noch der Glaube? Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, ist der Glaube leer gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das Gesetz, was hat denn das Gesetz bewirkt? Gottes Zorn. Warum? Wir haben das Gesetz nicht gehalten und dann kam der Zorn Gottes. Durch das Gesetz erlangt man nicht das Erbe. Das Gesetz bewirkt lediglich, dass Gott zornig wird über uns, weil wir das Gesetz nicht halten. Durch das Gesetz wird klar, dass wir Sünder sind. Jetzt kommt das so richtig zum Ausdruck. Bei den Verkehrsregeln ist es auch so. Früher, als es kein Verkehrsgesetz gab, da konnte man so schnell wie möglich, da konnte man so schnell durch die Dörfer rasen, wie man wollte. Aber jetzt gibt's ein Gesetz und jetzt kommt es raus, wie unverantwortlich das ist, wie böse es ist dadurch und gefährlich das ist, dadurch die Dörfer zu rasen. Und jetzt bin ich verantwortlich und jetzt kommt es raus, jetzt wird es sichtbar. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also deswegen, wo bin ich? Das Gesetz bewirkt Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo kein Gesetz ist, gibt es keine Übertretung. Klar. Aber wenn dann das Gesetz kommt, jetzt wirst du als Gesetzesübertreter überführt. Die Gerechtigkeit kommt also nicht durch das Gesetz. Nicht durch Werke, nicht durch Beschneidung, nicht durch das Gesetz, Und jetzt das nächste, Kapitel 4, Vers 16 bis 21. Die Gerechtigkeit kommt allein durch den Glauben. Kapitel 4, Vers 16 bis 21. Könnte jemand uns den Text wieder vorlesen? Danke. Deswegen ist es aus Glauben. Deswegen ist das verheißene Erbe nur aus Glauben. Das verheißene Erbe war die Glaubensgerechtigkeit. Das Heil. Das war das, was Gott verheißen hatte. Das Heil. Und das ist nur aus Glauben zu erlangen. Nur als Geschenk, nur aus freier Gnade, als unverdientes Geschenk. Gott bestimmte also aus eben diesem Grunde, aus dem Grunde, dass die Gerechtigkeit niemals durch Werke erlangbar ist. Gott bestimmte aus eben diesem Grunde, dass das Heil nach Gnade zu erlangen ist, geschenkt. Und auf diese Weise bekommen nicht nur die Israeliten das Heil, sondern auch die Heiden. Alle, die glauben. Und zwar die so glauben wie Abraham, sagt er. Also, deswegen ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung, nämlich das Heil, der ganzen Nachkommenschaft, dem ganzen Samen fest sei, also sicher sei. Nicht allein dem vom Gesetz, nicht allein dem Samen, dem Nachkommen vom Gesetz, sondern auch dem Samen, dem Nachkommen vom Glauben. Also nicht nur die Gesetzesnachkommenschaft, die Linie, oder? Sondern auch die Glaubenslinie, die andere, das heißt die durch Glauben dazukommen, die Heiden. Die dürfen alle die Verheißung bekommen. Und zwar die, die so glauben wie Abraham, der unser aller Vater ist. So glauben wie Abraham. Ja, und wie hat Abraham geglaubt? Nun, wir haben es gesehen. Er hat sich nicht auf die Werke berufen. Er hat sich nicht auf die Beschneidung berufen. Er hat sich nicht auf das Gesetz berufen. Sondern er hat Gott vertraut, der die Toten lebendig macht. So glauben muss man. Wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzt jetzt ein Jude, also ich meine jetzt ein Judenchrist, der recht stolz ist auf das Judesein, oder? Das waren die. Die Judenchristen waren ganz stolz, dass sie Juden sind. Und die haben die Heiden verachtet. Da sitzt jetzt so einer und hört das und er wird immer stiller und immer kleiner. Auf was will ich mich eigentlich berufen? Wir sind Juden. Ja, das hilft uns nichts. Ja, wir haben das Gesetz und die Werke und so weiter. Ja, das hilft nichts. Ja, für die Beschneidung, das hilft nichts. Es ist rein der Glaube. Ja, sind wir denn überhaupt besser? Du bist nicht besser. Das ist ganz ein großes Anliegen, dem Apostel im Römerbrief das zu zeigen. Es geht immer wieder um diese Auseinandersetzung Juden und Heiden. Und in dem Ganzen erklärt er das Evangelium. Vers 17, so wie geschrieben steht, bitteschön, euer Testament, euer altes Testament steht schon geschrieben. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, eine Menge von Völkern. Vor dem er glaubte, Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft wie Seiendes. Dieser Vers 17, habt ihr gesehen, Vers 17 Anfang ist das Zitat, das schiebt er so zwischen rein, das müssen wir in Klammer setzen. Die erste Hälfte von Vers 17 muss man in die Klammer setzen. Das ist, also der Satz von Vers 16 geht in der Mitte von Vers 17 weiter. Ich lese ihn nochmal. Vers 16, deshalb ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, sicher sei. Nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, Vers 17 Mitte, vor dem, dem er glaubte, vor dem Gott, dem er glaubte. Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft wie Seiendes. Also der aus dem Nichts hervorruft, wie wenn es da wäre. Wie hat Gott Abraham geglaubt? Woran hat Abraham geglaubt? Entschuldigung, wie hat Abraham Gott geglaubt? Woran hat er geglaubt? An einen Gott, der die Toten lebend macht, also der die Toten zum Leben ruft und der das Nichtseiende ins Dasein ruft. Solche Art Glaube. Das heißt, was ist das für ein Glaube, der die Toten, der an einen Gott, was ist das für ein Glaube, dass Tote lebendig werden? Wieso kommt er jetzt denn auf das zu sprechen? Ein Glaube, der glaubt, dass Tote lebendig werden. Ja, das erklärt er jetzt. Vers 17 bis 21, jetzt erkläre ich euch die Art von dem Glauben Abrahams. Jetzt schaut ihr mal, was das für ein Glaube war, sagt Paulus. Er sagt, pass jetzt gut auf, was Abraham eigentlich wirklich glaubte. Jetzt sind die Juden ganz gespannt, was hat jetzt Abraham geglaubt? Jetzt sagt das, Vers 17, Gott, der die Toten lebend macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft, welche zwei Dinge tut Gott? Es ist dieser Gott Abrahams. Es ist ein Gott, der die Toten lebendig macht und der das Nichtseiende hervorruft, wie wenn es dann aus dem Nichts ins Dasein ruft. Und dann denken an die Sarah. Oder? Da war der tote Leib der Sarah, sie ist schon zu alt, der Mutterleib ist schon gestorben. Der Mensch stirbt ja langsam, oder? Der Mutterleib stirbt, ab einem gewissen Alter stirbt der Mutterleib. Ja? Jetzt war der schon tot, der Mutterleib. Und jetzt hat er das Rad der Natur zurückgedreht, hat den Mutterleib der Sarah zurückgedreht, jetzt wird der Mutterleib der Sarah wieder lebendig und sie empfängt einen Samen und gebiert einen Sohn. Vers 18, der entgegen Hoffnung glaubte. Zuerst gegen Hoffnung, aber auf Hoffnung. Also das heißt, der entgegen dem, was menschlich gesehen zu erwarten war, glaubte. Das heißt, vom menschlichen Standpunkt aus gab es keine Hoffnung, dass Gottes Verheißungswort erfüllt wird, dass die Sarah noch einen Sohn bekommen soll. Entgegen Hoffnung. Aber auf Hoffnung, gestützt auf das Wort Gottes, das Gott verheißen hat. Das war seine Hoffnung. Also das Irdische hat ausgeschaut, keine Chance, vom irdischen her. Aber im Glauben an das Wort Gottes, das Gott verheißen hat, auf Hoffnung, gestützt auf das Wort Gottes, das er verheißen hat, glaubte er, um ein Vater vieler Völker zu werden, nach dem, was gesagt ist, so wird dein Same sein, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Vers 19, und nicht schwach im Glauben. Beachtet er nicht den eigenen schon erstorbenen Leib. Es war ja nicht nur so, dass der Leib der Sarah tot war. Es war ja sein eigener Leib auch schon tot. Nicht schwach im Glauben, beachtet er nicht den eigenen schon erstorbenen Leib. Er war schon 100-jährig, bitte. Wer will als 100-Jähriger noch Kinder zeugen? Auch das Absterben des Mutterleibes der Sarah, wenn nicht beachtet, er zweifelte nicht an der Verheißung. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde innerlich kräftig im Glauben, gab Gott die Ehre, hatte volle Gewissheit, was Gott verheißen hat, das macht er, das tut er. Also der Glaube schaut auf Gottes Verheißung. Also bitte, liebe judenchristliche Freunde in Rom, wie war das jetzt mit Abraham? Was war das für ein Glaube? Ein Glaube an einen Gott, der Tote lebendig macht und etwas, was nicht da ist, ins Dasein ruft. Jetzt kommt die Anwendung in Vers 22 bis 25. Vers 25. Die praktische, ganz konkrete Anwendung auf uns, auf eure Situation dort in Rom. Darum wurde es ihm auch gerechnet zur Gerechtigkeit. Es wurde aber nicht allein seinetwegen geschrieben. Das steht nicht nur wegen Abraham da, liebe Freunde, liebe judenchristlichen Freunde in Rom. Da steht nicht allein seinetwegen da, dass es ihm zugerechnet wurde, sondern, Vers 24, sondern unsertwegen. Der Abraham ist ein Prototyp. Ein Prototyp, das heißt, auf tieferer Ebene, ein Bild führt etwas Größeres auf höherer Ebene. Der Abraham ist ein Prototyp auf Jesus Christus. Er ist nicht ein Bild auf Jesus Christus, er ist ein Prototyp. Was bei Abraham im Kleinen geschah, und bei Abraham und Sarah, was da im Kleinen geschah, das geschah bei Jesus Christus im Großen. Also, Vers 24. Es wurde nicht allein seinetwegen geschrieben, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll. Uns, für uns, denen die Gerechtigkeit auch als Glauben zugerechnet werden soll. Denen, die an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten erweckte. Was war das für eine Art Glaube? Ja, eine Glaube, der Tote lebendig macht. Ja, und bei euch? Was ist bei euch das für eine Art Glaube an Jesus? Ja, das ist die Glaube an einen Gott, der Glaube an einen Gott, der Tote lebendig macht. Der einen toten Jesus aus dem Tode heraufführt, ins Leben. Diesen Jesus, Vers 25, diesen Jesus, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben wurde und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt wurde. Dieser Jesus, hier ist also Abraham ein Prototyp für unseren, der Glaube Abrahams ist ein Prototyp für unseren Glauben. Der Glaube Abrahams an den Gott, der Tote lebendig macht. Und unser Glaube, die wir glauben an den, der Jesus aus den Toten lebendig machte. Und dieser Jesus, Vers 25, er ist wegen unserer Übertretungen dahingegeben worden, also als Sühnung für unsere Schuld. Und er ist wegen unserer Rechtfertigung erweckt worden. Also wäre der Herr Jesus Christus nicht auferweckt worden, dann wäre nur der Beweis da gewesen, dass Jesus zu Recht gestorben ist, oder? Ein Verbrechertod. Aber weil Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, damit wurde bewiesen, dass Jesus Christus nicht für sich selbst gestorben ist, sondern für uns, an unserer Stelle. Und dann gilt sein Tod also jetzt für uns an unserer Stelle. Das heißt, wir sind frei, wir sind gerechtfertigt, weil er gestorben ist. Paulus hat sich also sehr viel Zeit genommen, das alles ganz klar den Judenchristen da darzustellen, damit sie es ja verstehen, damit sie ja sicher gehen. Und er sagt, schaut, das sieht man aus eurem Alten Testament heraus. Aus eurem Alten Testament kann ich das belegen. Seid nicht stolz auf euer Jude sein. Ich denke, jetzt machen wir Pause. Ein bisschen länger, weil wir vorher so lange überzogen haben. Viertelstunde Pause. Und ich dich wieder loben, Herr, für das wunderbare Evangelium. Und wir staunen über deine Weisheit. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Danke, dass damit erwiesen wurde, dass du nicht für dich selber gestorben bist. Du hättest nie sterben müssen. Du, der ewige Sündlose. Danke, Herr Jesus Christus, dass du lebst für uns, um uns zu rechtfertigen. Bist du auferstanden, um uns gerecht zu machen, als Gerechte hinzustellen. Und danke, dass wir durch dich Friede und Sicherheit haben. Amen. Kapitel 5 geht immer noch um das Wesen des Heils, aber nun das Ergebnis wird jetzt betont. Das Ergebnis der Rechtfertigung in den ersten 11 Versen. Vielleicht könnte jemand uns alle 11 Verse vorlesen.
Sind wir also gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir auch durch den Glauben den Zutritt bekommen haben in diese Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern auch in den Bedrängnissen rühmen wir uns, da wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausdauer. Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt aber nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn als wir noch schwach waren, starb Christus zur rechten Zeit für Ehrfurchtslose. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Für einen Guten wagt es jemand eventuell sogar zu sterben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vielmehr werden wir also, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind, in seinem Blut durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, werden wir vielmehr, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden in seinem Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfingen.
Vielen Dank. Wenn wir einen Text auslegen, hier ist ein sehr, sehr schöner Text, können wir etwas lernen über Auslegung. Darf ich ein bisschen was einflechten? Das schadet nicht, weil wenn wir von Auslegung sprechen, ist ganz wichtig, es wird oft gefragt, wie legst du den Text aus oder wie siehst du das? Das ist eigentlich falsch, oder? Denn wir fragen nicht, wie wir etwas auslegen, sondern was wir auslegen. Wir dürfen nur das auslegen, was da steht. Wie legen wir aus? Ja, hoffentlich genau und hoffentlich richtig. Wie legst du das aus? Ich hoffe richtig, ist die Antwort, oder? Auslegung heißt nicht, das sagen, was ich meine, dass der Text sagt. Auslegen heißt, den Text darlegen. Der Herr Jesus hat, als er den Jüngern in Emmaus erzählte von dem Alten Testament, wo von ihm die Rede ist, da heißt, da hat er ihnen die Schriften dargelegt, von den Schriften dargelegt, was ihn betraf. Das heißt, er ist mit ihnen die Schriften durchgegangen. Und wenn wir einen Text lesen, wie diesen schönen, wunderschönen Text, und dann sollen wir zuerst immer beobachten. Beobachten, was da steht. Wenn wir den Text nicht verstanden haben, können wir ihn nicht auslegen. Oder wir legen ihn falsch dar. Also wir tun dann etwas Falsches. Das kann passieren, das kann sein. Aber wir sollten das einfach sagen, was der Text sagt. Und da hilft es, Beobachtungen aufschreiben. Ich lasse es ein bisschen einfließen, weil das ist gut für uns, dass wir uns darin einüben, wie wir an einen Text herangehen. Das Erste ist immer, man liest den Text, man liest ihn nochmal, man liest ihn nochmal, man betet, man fragt den Herrn und bittet ihn um Hilfe natürlich, aber man liest immer wieder und dann macht man einige Beobachtungen. Und zum Beispiel hier ist ein sehr schöner Text, deshalb nehme ich ihn gerade. Man kann hier einige Dinge beobachten, oder? Zum Beispiel, wenn etliche Wörter mehrmals vorkommen, dann fällt einem das auf mit der Zeit. Oder? Zum Beispiel hier kommt immer wieder vor, wir rühmen uns, wir rühmen uns, wir rühmen uns. Interessant, oder? In Vers 2 am Ende, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Gott. Da merken wir, das legt schon fast eine Gliederung nahe, oder? Das heißt, der Apostel Paulus wiederholt hier einen Satz, immer den Anfang, oder wir rühmen uns so, und wir rühmen uns auch so, und wir rühmen uns auch so. Ja? Das heißt, er wiederholt einen Satz, und dadurch zeigt er, jetzt rede ich über das, und jetzt kommt das Nächste, und jetzt kommt das Nächste. Das heißt, der Text gliedert sich schon von selbst. Das ist hier ein Paradebeispiel. Das heißt, wir können den Text sehr einfach gliedern. Zuerst sagt Paulus, sind wir also gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir. Also es geht offensichtlich darum, was wir jetzt haben, nachdem wir gerechtfertigt worden sind. Das sagt der Text, ja, wir haben etwas. Ja, was haben wir? Jetzt steht im Text, so haben wir Frieden. Das eine, das wir haben, ist Frieden. Frieden zu Gott. Interessant, dass das Griechische hier zusagt. Wir hätten gesagt Frieden mit Gott, aber im Griechischen ist ja eigenartigerweise zu. Also, und das heißt Frieden in unserer Beziehung zu Gott. Oder? Friede in die Richtung, oder? Die ist zu Gott. Also wir haben Frieden mit Gott oder Frieden zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gut, das ist das eine, was wir haben. Das ist der Hauptsatz, oder? Wir schauen, wenn wir so einen Text lesen, schauen wir immer, wo sind die Hauptsätze? Die Hauptsätze sind die Hauptgedanken. Gut, wir haben Frieden mit Gott. Haben wir noch etwas? Nun, hier kommt ein Nebensatz in Vers 2. Durch den Herrn Jesus, durch den, man nennt das einen Relativsatz, oder der bezieht sich auf den Herrn Jesus, durch den wir auch durch den Glauben den Zutritt bekommen haben in diese Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also, wir haben, nachdem wir gerechtfertigt wurden aus Glauben, haben wir Frieden. Durch Jesus Christus. Durch Jesus haben wir den Zugang. Und dann sagt er, und wir rühmen uns. Und wenn man sich rühmt von etwas, was kommt in der Zukunft, ja, wenn man sich rühmt einer Hoffnung oder aufgrund einer Hoffnung, wenn man schon heute sich rühmt für etwas, was man erst in der Zukunft bekommt, dann nennen wir das eine Art Gewissheit, oder? Wir haben eine Gewissheit. Wenn mein 10-jähriger Junge, wenn ich ihm sage, du bekommst jetzt nächstes Jahr, im Frühling, bekommst du ein neues Velo. Die Schweizer sagen Velo. Wisst ihr, was das ist? Ein Fahrrad, ja. Bekommst ein Fahrrad. Und dann sage ich ihm, und er geht zu seinem Freund und sagt, hey, ich bekomme ein Fahrrad. Und er ist ja überall, gibt er an und sagt, ich bekomme ein ganz tolles Fahrrad. Mit doppelter Federung und alles Mögliche. Ja. Also, der rühmt sich, obwohl er es noch nicht hat. Oder? Weil er weiß, der Papa hat es versprochen. Und was Papa verspricht, hält er natürlich immer, oder? Ja, also hoffentlich, ja. Was Papa verspricht, das hält er. Und jetzt, er rühmt sich und hat eine Gewissheit. Und wir auch. Wenn wir jetzt, was haben wir? Der Text ist ja einfach, oder? Gerechtfertigt aus Glauben. Haben wir jetzt Frieden und wir rühmen uns. Und wenn wir uns rühmen, das heißt, wir haben eine Sicherheit, eine Gewissheit. Heißt Gewissheit und heißt Sicherheit ist das Gleiche. Da gibt es Leute, die machen einen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit. Das eine ist eine Variante vom anderen. Es sind zwei gleiche Wörter. Ja. Gewissheit und Sicherheit. Also wir haben Heilssicherheit. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Gewissheit in Bezug auf die Zukunft. Also das geht aus dem Text klar hervor. Und dann sagt er aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in anderen Sachen. Und dann kommt etwas Längeres, erklärt er etwas. Und dann in Vers 11 sagt er aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Gott überhaupt. Das heißt, wir haben hier eine Gliederung des Textes. Zuerst in Vers 1 und 2, was wir haben? Friede und Sicherheit. Und dann in Vers 3, was wir noch haben? Vers 3 bis 10. Und dann in Vers 11, was wir noch haben. Also wir haben hier einen Text, der in sich selbst sich schon fast sich selbst gliedert. Ja? Wir brauchen nicht künstlich eine Gliederung irgendwie aufzwängen, sondern wir sollen immer versuchen, aus dem Text die Gliederung hervorbringen. Und da hast du die nächste Predigt, oder? Du kannst schon predigen jetzt. Hast schon deine drei oder vier Punkte Predigt. Ja? Das wollen sie ja. Wir wollen immer vier Punkte oder drei. Bitte, habt ihr auch so etwas gelernt, dass die Predigt immer aus drei Punkten bestehen muss? Das ist deshalb, weil die Leute sich heute nicht mehr so viel merken können. Also wenig. Früher hat man vielleicht 7 oder 8, 9 Punkte, aber heute hat man nur mehr 3 Punkte. Ja, ich mache ein bisschen locker, weil ich merke, wir sind müde geworden und wir brauchen ein bisschen Auflockerung. Also, jetzt wieder zurück. Also wir haben hier einen Text, der sich selbst gliedert und wir können hier ganz klar jetzt schon sagen, hier geht es um das Ergebnis der Rechtfertigung, was wir jetzt haben. Und die zwei Dinge, die hier erwähnt werden, Friede und Sicherheit, das ist ja genau das, wonach sich die Menschen sehnen. Und in der Endzeit lesen wir auch, die Leute werden dann sagen, ja, jetzt haben wir Friede und Sicherheit. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Jetzt haben wir endlich Friede und Sicherheit. Aber das wird dann kein Friede und keine Sicherheit sein in Wirklichkeit. Das ist nur äußerlich. Aber wir in Christus, wir haben wirklich Friede und Sicherheit. Das ist das, warum der Gläubige so froh sein, sein kann und so glücklich sein kann. Weil er Friede hat in seiner Beziehung zu Gott hin und weil er Sicherheit hat in Bezug auf seine Zukunft. Das sind die Auswirkungen dessen, was Jesus Christus gemacht hat für uns, die Auswirkungen der Rechtfertigung. Das Ergebnis. Gut, jetzt gehen wir zum Text ein bisschen genauer. Vers 1, so sind wir also gerechtfertigt aus Glauben, das hat er in Kapitel 4 des Langen und Breiten erklärt, so haben wir Frieden. Die Basis zum Frieden ist das, was in Vers 1 am Anfang steht. Die Basis für unseren Frieden ist die Rechtfertigung aus Glauben. Das ist das Erste. Das ist eine gute Basis. Das ist eine echte Basis für einen Frieden, für eine Beziehung zu Gott, nämlich eine Rechtfertigung aus Glauben und nicht aufgrund von meinen Werken und Gefühlen oder sonst etwas. Nein, es ist rein Rechtfertigung. Und was ich tue, ist Glauben. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das heißt, das hat zu tun mit sich verlassen auf Gottes Wort, was er getan hat und gesagt hat. Dann der Schlüssel zum Frieden. Die Basis ist die Rechtfertigung. Der Schlüssel zum Frieden, wie kommt man rein in diesen Frieden? Glauben, aus Glauben. Der Schlüssel ist, dass ich auf diesen Christus jetzt vertraue, was er getan hat für mich. Und dann die tatsächliche Aussage, das Ergebnis, wir haben Frieden in Beziehung, in Richtung Gott. Das Mittel, wodurch wir diesen Frieden haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er spielt die Hauptrolle in diesem Text. Das werden wir gleich weiterhin auch noch sehen. Und beachten wir, wie er genannt wird. Er wird nicht einfach genannt Jesus. Wir haben Frieden durch Jesus. Nein, er sagt, Frieden durch unseren Herrn, Jesus Christus. Das Griechische hat hier die Betonung auf unseren Herrn. Sein Name heißt Jesus und er ist der Messias. Das ist das Mittel des Friedens. Und dann, die Begründung für unseren Frieden ist in Vers 2. Unseren Herrn, durch den wir auch den Zutritt bekommen haben, durch den Glauben, den Zutritt bekommen haben, in diese Gnade, in der wir stehen. Das ist jetzt also die Begründung für unseren Frieden, der Zutritt zur Gnade. Wir dürfen deshalb hinzutreten, weil wir in Gunst stehen, in Gnade stehen, heißt in Gunst stehen. Gott hat uns unverdienterweise einfach geliebt und lässt uns jetzt wegen Jesus Christus ganz nah zu sich kommen. Er sagt, komm in mein Büro, brauchst nicht anklopfen, kannst jederzeit kommen. Du stehst bei mir in Gunst. Die anderen Leute müssen sich anmelden, aber du bist mein Kind. Du kannst kommen. Du störst mich nie. Du hast Zutritt zu meinem Herzen. Wir stehen in Gunst bei ihm. Das ist eine wirkliche Begründung für unseren Frieden. Das ist ein weiteres Fundament, oder? Da kann man dann wirklich Frieden haben, wenn man weiß, man steht in Gunst bei Gott und man betet zum Herrn, man steht am Morgen auf und schaut zum Himmel oder zur Zimmerdecke oder macht die Augen zu und dann sagt man, Herr, es ist so schön, dass ich bei dir in Gunst stehe. Dein Wohlwollen ruht auf mir, nicht wegen mir, da gibt es nichts viel zu holen, das werden wir in Kapitel 7 noch lernen, aber wegen ihm. Stehe ich in Gunst. Welch eine Freude darf da entstehen? Freude des Glaubens. Das war das eine, Frieden. Jetzt kommt das andere, Sicherheit. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind stolz oder zuversichtlich, kann man besser sagen, oder? Wir sind zuversichtlich, voller Zuversicht. Und die Ungläubigen verstehen uns nicht. Die Ungläubigen sagen, wie kannst du nur so glauben? Ich kann mich gut erinnern, sagt eine Frau, so ein Glauben wie du möchte ich haben. Es geht nicht um den Glauben. Es geht um das, was Christus getan hat. Du kannst genauso glauben. Glauben ist deine Verantwortung. Wir rühmen uns der Hoffnung oder in der Hoffnung. Im Griechischen ist beides möglich. Wir rühmen uns, aber im Deutschen glaube ich, kann man ruhig sagen, wir rühmen uns der Hoffnung, oder? Wir rühmen uns, was wir jetzt bekommen, in der Hoffnung, was wir jetzt bekommen werden. Das heißt, in der Gewissheit, dass wir eine herrliche Zukunft haben werden. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber jetzt weiß ich es nicht auswendig. Es könnte sein, dass hier nicht das Wort in steht. Ich muss dann im Computer nachschauen. Es könnte sein, dass hier ein anderes Wort steht, weil hier aufgrund. Wie sagt Schlachter? Hat jemand Schlachter? Wir rühmen uns. Wie heißt es da weiter bei Schlachter? Weiter? Weiter? Und rühmen uns?
Und wir rühmen uns der Hoffnung.
Der Hoffnung. Epi steht, eben. Das wollte ich schauen. Epi heißt hier eigentlich aufgrund. Nicht in der Hoffnung, sondern aufgrund der Hoffnung. Im Blick auf die Hoffnung, oder? Epi, auf. Richtung, auf. Im Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hoffnung ist in der Bibel das, was in der Zukunft liegt, was vor uns liegt. Und bei menschlichem ist natürlich Hoffnung etwas Ungewisses, weil wir im menschlichen Bereich hoffen wir, wir hoffen, dass morgen schönes Wetter wird und so weiter, weil wir es ja nicht wissen. Aber wenn Gott etwas verheißt, dann hoffen wir es auch. Aber dann ist die Hoffnung eine Hoffnung, die uns nicht enttäuschen lässt, wird uns nicht enttäuschen. Dann ist die Hoffnung eine Gewissheit. Also deshalb ist die Hoffnung des Heils die Gewissheit des Heils. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir sind zuversichtlich in Bezug auf die Zukunft und wir dürfen das ruhig auch äußern. Wir dürfen das auch sagen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes bekommen. Das ist ja gerade das, was uns gefehlt hat. Erinnern wir uns an Kapitel 3, Vers 23. Was stand da von der Herrlichkeit? Was hat Luther gesagt? Wie hat Luther übersetzt? Es ist kein Unterschied, denn alle sündigten und ermangelten der Herrlichkeit Gottes. Das hat uns gefehlt vorher. Und jetzt haben wir durch Jesus Christus, jetzt rühmen wir uns der Herrlichkeit Gottes. Wir bekommen es. Römer 8 wird er sogar schon sagen, dass wir es schon haben. Aber es ist ein anderes Thema, kommen wir noch hin. Jetzt hier sagt es, dass wir die zukünftige Herrlichkeit haben werden. Zukünftige Herrlichkeit Gottes. Worin besteht diese Herrlichkeit? Nun, diese Herrlichkeit besteht darin, dass wir vollendet sein werden. Denn alles, was wir jetzt haben, ist noch nicht Vollendung, oder? Im praktischen Sinne merken wir, dass wir noch viel Mühe haben. Römer 6, Römer 7, Römer 8 werden wir das noch durchmachen. Wir sind noch nicht vollendet. Das kommt ganz deutlich heraus in Römer 8. Aber dort werden wir vollendet sein. Vollendet in der Gerechtigkeit, vollendet in der Heiligkeit. Und jetzt sagt er, aber nicht nur das. Also nicht nur, dass wir Heilsgewissheit, Heilssicherheit haben und uns schon rühmen und dürfen, sondern nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch, das ist das Interessante, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Hier steht nicht nur Epi, hier steht in. In den Bedrängnissen. Wir rühmen uns auch in den Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten unseres Lebens. Sind wir auch zuversichtlich. Hier einige Punkte. In Vers 3 am Anfang die Tatsache. Wird einfach einmal die Tatsache geäußert, dass wir uns rühmen, auch in den Bedrängnissen, in den Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten des Lebens. Und was jetzt kommt, die nächsten Verse, das ist eine nähere Ausführung. Da heißt, geht es nämlich weiter und er sagt, da wir wissen, warum können wir in Schwierigkeiten sogar noch zuversichtlich sein? Schwierigkeiten bringen uns ja zum Verzweifeln und zum Klagen und Murren und Jammern und alles Mögliche. Und er sagt, nein, 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 gar nicht. Wir dürfen zuversichtlich sein, gerade auch in den Schwierigkeiten, in den Bedrängnissen. Warum? Jetzt sagt er weiter, da wir etwas wissen. Und alles, was jetzt kommt, sind Gewissheiten, die uns zuversichtlich machen lassen, die uns zuversichtlich sein lassen. Gewissheiten, die unsere Zuversicht stärken, die unsere Zuversicht bewirken. Ja, hier kommen die Gewissheiten. Jetzt erzählt sie auf. Was wissen wir? Na, wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausdauer. A. Widerwärtigkeiten haben eine gute Auswirkung für mein Leben. Als ein Mensch, der ich jetzt an Jesus Christus glaube, als ein solcher, wird eine Widerwärtigkeit mich nur noch standhaft machen. Er spricht ja von Menschen, die glauben. Natürlich sind die Widerwärtigkeiten auch eine Versuchung. Jakobus, wir kennen Jakobus und Jakobus sagt uns, wir sollten uns freuen, wenn Widerwärtigkeiten kommen und so Bedrängnisse und Versuche und Anfechtungen, weil das eine gute Auswirkung hat. Aber es könnte ja auch sein, dass es in die falsche Richtung geht. Aber das soll nicht sein. Als Menschen, die wir jetzt auf Jesus Christus vertrauen, dürfen wir ja wissen, dass die Schwierigkeiten, die Gott zulässt in unser Leben, dass die etwas bewirken. Und hier ist es, hier ist die Frucht. Die Frucht von Bedrängnis ist Ausdauer. Ausdauer heißt im Griechischen Hypomone, darunter bleiben. Standhaftigkeit heißt das. Wir bleiben unter dieser schwierigen Situation und wir geben nicht auf. Standhaftigkeit, Ausdauer. Im Blick auf Gott, in dessen Gunst wir stehen, dürfen wir auch sagen, Herr, ich stehe bei dir in Gunst und ich habe jetzt eine furchtbar ungünstige Situation, aber ich weiß, weil ich bei dir in Gunst stehe, durch Jesus Christus, nicht wegen mir, da wirst du das für etwas Gutes verwenden. Später wird in Römer 8, sagt er ja auch noch den berühmten Satz dann, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle diese Dinge zum Guten dienen, zu einem guten Ziel dienen. Also wir wissen, dass die Bedrängnis Ausdauer bewirkt und Ausdauer hat zum Ziel oder hat zur Frucht, dass wir bewährt werden. Leute, die durch Prüfungen gegangen sind, das sind bewährte Leute. Jemand hat mal gesagt, welche Tomaten besser schmecken, die vom Gewächshaus oder die in der freien Luft aufwachsen, die den Wind und allem Möglichen widerstehen müssen. Sind vielleicht kleiner, aber schmecken besser. Ich weiß nicht. Aber es ist schon so, dass Menschen, die vieles durchgemacht haben, bewährte Leute, die schmecken gut. Das spürt man, wenn man mit ihnen zusammen ist. Da spürt man etwas von Jesus Christus. In ihrem Leben. Die haben einiges durchgemacht, aber es hat sie gestählt, hat sie bewährt gemacht. Gute Frucht ist entstanden. Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Das Ergebnis, die Frucht von Bewährung ist, dass die Hoffnung, diese Zukunft, die auf uns wartet, die werden wir mit großer Freude sozusagen dann entgegengehen. Bewährung stärkt die Hoffnung, stärkt unsere Gewissheit und wir werden auch dieses erreichen, dieses Ziel. Die Hoffnung, das sagt er hier in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden, das heißt, sie wird uns nicht enttäuschen. Wir werden nicht dastehen und dann heißt es, Gott sagt, nein, tut mir leid, ihr habt euch getäuscht. Niemals. Wir werden nicht als solche dastehen, die sich getäuscht haben, die zu Schanden werden. Warum nicht? Wegen der Liebe Gottes. Wegen der Liebe Gottes, sagt er. Weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgeschüttet worden ist. Dieser Gott liebt uns. Und nicht nur, dass er uns liebt, er hat sich selbst ergossen in unsere Herzen hinein. Interessant, was hier steht. Im Griechischen steht nicht einmal hier der Richtungsakkusativ, sondern der Ortsdativ. Das heißt, man muss dann so übersetzen, weil die Liebe Gottes nicht in unsere Herzen hinein ausgegossen worden ist, sondern weil die Liebe Gottes in unseren Herzen drinnen ist und dort wurde sie ausgeschüttet. Also das ist wie wenn du jetzt mit diesem Becher reingehst ins Herz, wenn es drinnen bist, dann schützt es aus. Ja? Becher der Liebe Gottes. Oder soll ich sagen, das Meer der Liebe Gottes. Also Gottes Liebe ist jetzt in unseren Herzen drinnen und dort ist sie ausgeschüttet, dort fließt sie über, heißt das. Gottes Liebe, die uns so liebt, ist in uns drinnen. Und sie fließt zu uns und sie darf dann von uns weiterfließen zu den anderen. Das Alte Testament hat übrigens auch solche Bilder. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Jesaja vielleicht 48 oder so. In diesen 40er Kapiteln ist auch davon die Rede, dieses Wasser, der Gläubige ist wie eine Wasserquelle, die Quelle fließt zum Gläubigen hin. Die Quelle des Wassers fließt und bewässert den ganzen Gläubigen. Und dann vom Gläubigen aus darf das Wasser dann weiterfließen zu den anderen. Und hier ist es die Liebe Gottes, die ist in unseren Herzen drinnen, sie ist dort ausgegossen und jetzt darf ich sie genießen. Für mich ist sie ausgegossen, die Liebe. Und dann, natürlich darf ich es auch weitergeben an andere. Durch den Heiligen Geist ist das geschehen. Die Liebe Gottes ist in unseren Herzen, weil Gott selber in unseren Herzen ist. Jetzt haben wir es. Deshalb in unseren Herzen. Wie ist Gott in unseren Herzen? Ja, durch den Heiligen Geist ist Gott jetzt in unseren Herzen, sagt er. Und weil Gott in unseren Herzen ist durch den Heiligen Geist, deshalb ist die Liebe Gottes in unseren Herzen. Und da ist sie ausgeschüttet, sodass mein ganzes Inneres jetzt bewässert wird von der Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist, also der uns gegeben wurde. Deshalb haben wir eine Hoffnung, Gott wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Er liebt uns durch und durch und lässt uns diese Liebe genießen, lässt uns Anteil haben an dieser Liebe. Und dann Vers 6, denn als wir noch schwach waren, jetzt kommt die Begründung, jetzt erklärt er diese Liebe. Er geht von einem zum nächsten, aber er erklärt immer wieder, oder? Jetzt, was ist das jetzt für eine Liebe? Jetzt wird diese Liebe begründet. Denn als wir noch schwach waren, starb Christus zur rechten Zeit, das heißt zu der von Gott bestimmten Zeit, starb Jesus Christus für ehrfurchtslose Menschen. Da waren wir noch, haben wir noch nicht viel Ehrfurcht gehabt vor Gott. Als wir noch schwach waren, starb Christus zu der von Gott bestimmten Zeit für uns. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Jesus ist nicht für Gerechte gestorben. Für einen Guten wagt es jemand eventuell sogar zu sterben, aber Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Jesus Christus für uns starb, die wir nicht Gerechte waren, sondern Sünder. Dass Christus also für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir waren Schwache, wir waren Ehrfurchtslose. Da gab es nichts, wo Gott sich gedacht hat, naja, gut, also für den zahlt sich schon aus, für den zu sterben. Der lebt so gut und der bemüht sich so und also der Thomas, für den sterbe ich. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht verdient. Es war nicht, dass Gott uns liebte und dass Christus für uns starb, wegen dieser Liebe. Oder mit in dieser Liebe Gottes für uns starb. Es ist nicht wegen uns, wegen unseren Vorzügen. Liebe ist nie wegen Vorzüge. Die Eltern lieben die Kinder nicht deshalb, weil sie brav sind, oder? Papa, hast du mich gern? Ja, wenn du brav bist, habe ich dich gern. Nein, natürlich nicht. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich habe eine Tochter aus Rumänien adoptiert. Die war das schon 10 Jahre da, damals. Und da habe ich ihr gesagt, da gab es Schwierigkeiten und so. Habe ich gesagt, weißt du was? Ich werde dich immer lieben. Egal, was du anstellst. Ich bin immer auf deiner Seite. Ich bin dein Papa. Jetzt bin ich dein Papa. Du hast nie einen Papa gehabt, aber jetzt bin ich dein Papa. Und ich werde dich immer lieben. Egal, wie alt du bist und egal, was du anstellst. Die hat mich angeschaut, mit großen Augen. Gott, Liebe, das ist ja das Wesen von Liebe, dass sie nicht fragt nach der Antwort. Dass sie nicht fragt nach der, verdient er meine Liebe oder nicht? Habe ich mich mal entschieden? Dann habe ich mich entschieden zur Liebe. Bei Gott ist es vollkommen, bei uns ist es unvollkommen. Natürlich, wir machen Fehler, aber Gottes Liebe ist vollkommen. Und bei ihm ist es wirklich so. Das ist eine unverdiente Liebe. Vielmehr werden wir, Vers 7. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Guten wagt es eventuell sogar jemand zu sterben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns, nicht weil wir gut waren. Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vielmehr, wenn schon das eine, dann wird das andere auch sein. Es kommt eine logische Zukunft, bitte. Vielmehr werden wir also, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind, durch sein Blut, werden wir nun durch ihn gerettet werden vom Zorn. Nun, es kann auch ein richtiges Zukunft sein, ein echtes Zukunft. In der Zukunft werden wir vor dem Zorn gerettet werden. Aber auch logisch, oder? Wenn er das eine getan hat, dann wird er logischerweise das andere auch tun. Wenn er für uns schon gestorben ist, damals, als wir noch Sünder waren und wir haben es nicht verdient, wie viel mehr werden wir jetzt durch ihn vor dem Zorngericht Gottes gerettet werden? Der Zorn Gottes ist offenbar über alles ungerechte Wesen der Menschen vom Himmel her, über alle Ungerechtigkeit der Menschen vom Himmel her, die Wahrheit Gottes in Ungerechtigkeit niederhalten, haben wir gelesen. Gottes Zorn ist offenbart vom Himmel her. Vor diesem Zorn werden wir gerettet werden, befreit, wir kommen dort nicht hin. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, als Feinde durch den Tod seines Sohnes, werden wir viel mehr, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden in seinem oder durch sein Leben. Wenn er durch seinen Tod so viel getan hat für uns, wie viel mehr tut er durch sein Leben für uns und rettet uns? Bewahr übrigens das Wort retten, das sollte man hier noch beachten, das Wort retten heißt auch bewahren. Man könnte hier also sagen, werden wir gerettet und bewahrt werden durch sein Leben. Wir brauchen nicht Angst zu haben. Wir werden gerettet und bewahrt werden durch sein Leben hier oder in seinem Leben. Ich glaube, hier ist vielleicht die Fußnote besser. Durch sein Leben. Der Herr lebt, er ist auferstanden worden, er ist auferstanden aus dem Tode, er ist auferweckt worden. Er lebt jetzt, um sich für uns zu verwenden, sagt Paulus dann später. Um sich für uns zu verwenden. Die Gläubigen sind jetzt das Objekt seines Handelns und sein Anliegen und sein ganzes Herz sind jetzt die Gläubigen. Für die ist er da. Er ist nicht nur damals da gewesen, um für sie zu sterben. Er ist jetzt da, um für sie zu leben. Und ich darf dahin kommen und darf das in Anspruch nehmen. Jeden Tag. Das war jetzt also der Teil von Vers 3 bis Vers 10, war ein langer Abschnitt. Es ging immer um diesen Punkt, wir rühmen uns nicht nur, dass wir Heilsgewissheit haben, wir rühmen uns auch in den Schwierigkeiten des Lebens, wegen der Liebe Gottes. Vers 11, jetzt kommt das nächste, worin rühmen wir uns noch? Ist interessant, was er hier sagt. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Gott. Wir sind auch zuversichtlich in Gott selber. durch Jesus. Und unsere ganze Zuversicht ruht in Gott selber als Person, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfingen. Es ist ein gewaltiger Text. Da braucht man gar nicht predigen. Man braucht nur den Text lesen. Habt ihr gemerkt? Man braucht nur den Text lesen nach der Reihe. Und drüber nachdenken. Eins ergibt das andere. Jetzt haben ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir noch? Oder sind Fragen, Gedanken von eurer Seite?
Ja. Ich verstehe das mit den Präpositionen nicht ganz. Was für Unterschied hat das, wenn ich sage, ich rühme mich ihm oder ich rühme mich der?
Also
mit dem, ja, zum Beispiel.
Ich rühme mich, während ich in den Bedrängnissen drin sitze, praktisch mitten da drin, drin bin in meiner Situation, kann ich trotzdem rühmen. Dann ist das die Betonung auf, du bist von Bedrängnissen umgeben und du bist mittendrin. Und du rühmst dich der Bedrängnis, heißt, du rühmst dich über die Bedrängnisse, also sachlich. Beides ist im Griechischen her möglich, aber das Griechische hat tatsächlich hier das Ehen. Also dann wird, wahrscheinlich liegt die Betonung schon darin. Auch wenn ich mitten in einem widerwärtigen Umstand drin bin, kann ich zuversichtlich sein.
Wenn es jetzt heißt, ich rühme mich in Gott, das heißt,
ja, ich bin da drin. Ich bin in Gott geborgen. In seinen Händen, in seiner Gegenwart. Ich habe ja Zutritt, oder? Bin ganz nah bei ihm. Durch Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich denke, dass das gemeint sein dürfte. Es ist nicht ganz sicher. Er könnte ja auch sagen, ich rühme mich Gottes oder ich rühme mich, dass ich ja, über Gott selber. Das wäre das, ja, lassen wir es mal so stehen. Ja. Ja, ich tue mir auch schwer. Vielleicht kann uns jemand helfen. Warum der Unterschied gerecht und gut? Es geht hauptsächlich darum, warum das eine Steigerung ist, oder? Ja, bitte.
Es ist hier nicht gemeint, sterben in Bezug auf das Heil. Also für einen Gerechten ist es nicht nötig, zu sterben. Für einen Guten lohnt es sich, weil der hat es verdient, erntet zu werden. Ein Gerechter muss nicht durch.
Ach so, ja, ein Gerechter, sozusagen, da bräuchte ich nicht sterben für einen Gerechten.
Für einen Guten würde sich das lohnen, aber für einen Gerechten braucht das gar nichts zu tun.
Aha, das könnte sein. Also für einen Guten, ja, da könnte man eventuell noch sterben für jemanden Guten, aber für einen Gerechten, der ist ja schon gerecht, der hat es nicht nötig, ja. Ja, vielleicht. Gut, denke ich mir noch, ja, hat jemand bitte? Ja. Ja.
Und es wird das so als etwas Besonderes dargestellt werden, auch gerade durch den siebten Vers. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Mit dem Denn verbunden ist.
Na, wir wollen noch nachdenken, wir haben noch eine Nacht bis morgen. Vielleicht hat jemand, bekommt jemand nicht. Und sonst müssen wir halt die Kommentare fragen. Die wissen es ja immer. Die Kommentare übrigens, manchmal kommt man weiter, manchmal kommt man gar nicht weiter. Das ist, kommt darauf an, welche Kommentare man liest und oft merkt man, wie die Kommentatoren genauso wenig wissen wie wir. Sie sind vielleicht sind fünfmal gescheiter als wir, aber sie wissen, kommen auch nicht weiter. Aber ein guter Kommentar ist, wenn er ein Problem durchdiskutiert und verschiedene Möglichkeiten aufzeigt. Also das immer soll man beachten, wenn man Kommentare liest. wenn man sieht, man merkt, der ringt selber, der Kommentator, und versucht da sich ranzutasten und gibt dann die Möglichkeiten und entscheidet sich vielleicht oder auch nicht. Lange ist, glaube ich, recht gut in der Hinsicht, der macht das ganz gern, da diskutiert er das durch. Vielleicht kannst du nachschauen, was Lange sagt zu der Stelle. Ja. Also, versteht ihr, ein Kommentar an sich ist ja nicht schlecht. Ein Kommentar ist, wie wenn man einen Bruder fragt, du könntest du mir helfen, hast du mehr Klarheit als ich? Manchmal hat er, manchmal nicht. Ja. Aber man muss aufpassen, dass man nicht den Kommentar über alles erhebt, denn manchmal stellt sich heraus, dass gar nicht so viel dahinter steckt bei einem Kommentar. Andererseits gibt es solche, die merken, die haben gebetet. Die waren nicht nur gescheite Leute, die haben gebetet, die haben gerungen um den Text. Und das merkt man irgendwie auch, wenn man einen Kommentar liest, denke ich, mit der Zeit. Ja. Aber denken wir haben ja auch den Heiligen Geist und wir haben einander. Das heißt, jeder Christ kann weiterhelfen. Jeder Christ, auch wenn er junger Christ ist, kann mal sein, dass ein Gläubiger, der ganz noch gar nicht lang ist, aber der kommt, der sagt einen Gedanken und ich sage, ja, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Ja klar, das ist die Antwort, oder? Dann merkt man, ja, jetzt sind wir auf der richtigen Fährte. Also wenn man schwierige Sachen hat, warten, nachschauen, wo gibt es Hilfe und weiterlesen und wieder zurückkommen zum Text, nochmal lesen. Beten. Gut, schauen wir dann, vielleicht wird es ein bisschen klarer. Schauen wir dann nachher noch. Sonst noch Fragen oder Gedanken?
Also, sehr richtig, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Am Geist gegeben wird. Besonders im alltäglichen Leben, wenn man Konflikte mit Personen hat, die man vielleicht nicht so sehr lieben kennt, dann muss man sich diese Fresse in Erinnerung rufen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in der Herzen.
Ja.
Dann muss man entscheiden, will man die Liebe Gottes
verwenden.
Lassen, oder will man die
ja, stimmt. Will man die Liebe Gottes in Anspruch nehmen und will man da wandeln, da bleiben in dem Gebiet oder will man selber reagieren. Vielen Dank, sehr wertvoll. Gut, morgen werden wir dann diesen Abschnitt, Kapitel 5, Vers 12 bis 1, ich möchte jetzt nicht anfangen, weil er ist doch zu lange, ist ein wichtiger Abschnitt. Es geht um diese große Auswirkung des Heils auf die ganze Menschheit. Einer hat gesündigt und viele hängen drin, oder? Ein Adam sündigt und alle Menschen hängen drinnen. Und ein Christus stirbt und alle, die an ihn glauben, kommen in den Genuss seines Werkes. Aber da, denke ich, wollen wir uns morgen noch Zeit nehmen. Wir sind jetzt recht gut dran in der Zeit. Wir können morgen ein bisschen langsamer fahren. Wir haben auch sehr wichtige Kapitel jetzt vor uns. Und ich wollte bewusst ein bisschen schneller fahren als jetzt. Gut, dann wollen wir noch denken, wir können eine Gebetsgemeinschaft machen zum Abschluss des Tages.